Und Aristoteles geht die Sache anders an. Wir sehen beim Platon, der sagt, die Seele, das ist der Mensch, und die Seele steckt jetzt im Körper, muss man da sagen, wie in einem Gefährt, wie in einem Boot. Ja, er geht sogar so weit zu sagen, wie in einem Gefängnis oder wie in einem Grabmal. Und das ist ja eine Konzeption, die wir biblisch, christlich nicht so vertreten können. Der Mensch ist ein Ganzes, das werden wir gleich noch sehen. Aristoteles geht auch so vor, dass er sagt, Leib und Seele, da ist nicht die Seele der Mensch, und das ist ein Ding, das dann im Körper steckt, wie auch später dann wieder Descartes nochmal sagen wird, sondern er sagt, Leib und Seele sind so etwas wie Prinzipien. Sie sind das, wodurch etwas wird. Also sie sind nicht Dinge, die da stehen und dann zusammengeschachtelt werden, sondern ich dachte, man könnte als Bild nehmen, ein Würfel entsteht aus waagerechter und senkrechter Spannung. Es gibt so mathematische Vorstellungen, Mathematik kann man sowas sagen, das sagt, der Würfel besteht aus unendlich vielen Flächen. Aber im Ernst stimmt das natürlich nicht, denn eine Fläche hat ja gar keine Dicke, um es so auszudrücken. Also kann ich nicht Flächen aufeinanderlegen, sondern Flächen ist nur eine Außenseite eines Körpers. Wenn ich also sage, an sich entsteht ein Würfel durch das Zusammenwirken von waagerechten und senkrechten. Es gibt für sich keine waagerechten Flächen, die da alleine durch die Welt gehen. Die gehen so wenig durch die Welt wie bei dem Morgenstern-Gedicht ein Knie, das allein durch die Welt geht. Es gibt keine Flächen, wenn sie nicht an einem Körper sind. Also ein Körper entsteht durch waagerechte und senkrechte, die es für sich nicht extra gibt, aber die zusammen einen Körper machen. Und so in dieser Richtung, glaube ich, denkt jetzt der Aristoteles und sagt, es gibt also zwei Kräfte, diese Wesens- und Formkraft und die reine Materialität. Jetzt dürfen wir bei Materialität nicht schon an einen Stoff denken, denn ein Stoff ist ja schon immer was, sondern etwas der reinen, was etwas sein könnte. Und dann verbindet sich diese Prinzip des Was mit der reinen Möglichkeit, so entwirft er das und sagt, das ist dann ein Körper. Und in diesem Sinn ist, so wie Körper aus dieser Form und Materie bestehen, bestehen die Menschen auch aus dieser Form, dem Was, dem Seinsprinzip, das ist die Seele, und aus einer Urmaterialität, die es so gar nicht gibt, weil es die wieder nur gibt, wenn schon zugleich eine Form sie gestaltet und prägt, ein Was, so wie es eben die Waagerechten und die Senkrechten erstmal nur gedacht gibt, und real gibt sie nur innerhalb von Körpern. Klingt vielleicht etwas merkwürdig, aber ich finde das sehr gut, weil es hier deutlich macht, dass wir nicht aus Stücken bestehen, sondern dass wir ein lebendiges Ganzes sind. Dass unsere Seele nicht da so wie ein Schiffskapitän da im Körper sitzt, sondern dass der Körper Leib heißt. Deswegen, das ist auch ein schönes Wort, leider bei uns im Deutschen immer mehr schwindend, nicht von Körper zu reden, was dreidimensionales Gebilde heißt, sondern Leib heißt beseelte Körperlichkeit. Das ist schon eins. Eigentlich dürfte man noch nicht mal sagen Leib und Seele, denn Leib ist nur das, was beseelt ist. Wenn die Seele nicht mehr da ist, ist der Leib kein Leib mehr, sondern ein Leichnam. Das Problem beim Aristoteles ist jetzt, wie bleibt dann was übrig durch den Tod? Und das war auch das Problem, als im Mittelalter dann der Aristoteles, dessen Schriften zwischendurch zum größten Teil vergessen waren und nicht vorlagen, wiederentdeckt wurden und man jetzt hier auf jemanden stieß, der sagte, nein, vorher hat man eher so platonisch gedacht, die Seele so für sich alleine, die kann dann bleiben, aber was mache ich jetzt, wenn die so eng miteinander zusammenhängen? Dann ist also Ende, was dann bleibt, ist der reine Geist, der apersonal für sich bleibt. Der Geist, der vorher, Aristoteles sagt, durch die Tür in den Menschen hineingekommen ist und dann wieder in das eine Geistige verschwindet. Also diese Spannung besteht, das sind die beiden Großen. Dann gab es in der Antike aber schon Leute, die gesagt haben, nein, die Seele besteht auch aus so kleinen Atomen und die zerfällt, die verschwindet oder sie löst sich auf. Wobei hier ein Gedanke wichtig ist, den will ich gleich ansprechen. Das haben Philosophen gesagt, um die Menschen zu beruhigen. Das heißt, um gleich einen Punkt anzusprechen, damit wir ihn abhaken, lassen wir die Psychologie bitte beiseite. Es gibt Leute, die sagen, die Christen und andere Leute, die an ein Leben nach dem Tod glauben, tun das ja nur, weil sie Angst vor dem Nichts haben. Darauf kann man erwidern, ja hört mal, wenn wir schon hier rumpsychologisieren, dann kann ich auch sagen, ihr denkt, dass mit dem Tod alles aus ist, weil ihr Angst habt vor dem Richter, der dann auftreten könnte und dem Totengericht. So wie das der Hamlet sagt, die Angst, was da nach dem Tod für Träume kommen mögen, sind es, die uns davor zurückschrecken lassen, uns umzubringen. Also psychologisch kann hier jeder dem anderen seine Watschen verpassen und das können wir dann lassen und gehen auf die Sachfrage zurück. Und da ist dann eben verständlich, dass auf Platon bei allen Problemen auch die Juden und die Christen zurückgegriffen haben, um ihre Hoffnung auf ein Leben nach dem Leben hier zu vertreten. Zwar muss ich klar machen, dass biblisch der Mensch sich nicht aus Stücken zusammensetzt, sondern die Wörter, die dort da sind, also Nefesh, so das Streben und Begehren, die Ruach, die Geistwirklichkeit des Menschen, Bassar, seine Fleischlichkeit, die darf ich jetzt nicht wie bei den Griechen so zusammendenken, sondern der Mensch als Ganzer ist sowohl seelisch, geistig wie leiblich. Das ist ja eins. Und für das alte Israel wird es auch so gedacht, dass dann der Mensch eben in die Scheol, ins Schattenreich entschwindet. Das ist so etwas, ein Existieren wie fast nicht existieren in der Form. Aber in der späten Zeit, so ab 200 vor Christus, übernimmt dann eben, wächst dann auch in Israel dieses Bewusstsein, dass der Mensch nicht einfach verschwindet. Wir kennen die Anfrage der Sadduzäer, die nämlich altmodisch waren und sich auf die fünf Bücher Mose bezogen und die ja Jesus dann da aufs Glatteis führen wollen, indem sie ihm die Geschichte vortragen von einer Frau, die mit 7 Brüdern verheiratet war und sagt, wer kriegt die denn da jetzt im Himmel, von dem ihr da redet, das kann doch nicht sein. Und wo Jesus ihnen antwortet, er muss ihnen ja antworten aus der Schrift, aber aus der Schrift, die sie anerkennen, also geht er zurück bis zum Exodusbuch und sagt, dass Gott dem Mose sagt, er sei der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und sagt, und ihr werdet doch wohl nicht behaupten, dass Gott ein Gott von Leichen ist, von Toten ist, sondern er ist ein Gott von Lebenden. Und darauf können sie nichts erwidern. Also auch in Israel ist dieser Gedanke da, aber wenn man jetzt ins Gespräch mit anderen Menschen kam, musste man ja versuchen, auch auf der philosophischen Ebene zu argumentieren und da haben eben auch die Juden wie die Christen dann die platonischen Ideen übernommen. Und das verquickt sich dann im Mittelalter. Thomas von Aquin, der auf der einen Seite versucht, den Aristoteles zu taufen, und das aufzubrechen, was wie er das macht, und Platon auch zusammen zu verbinden, was so die Fachleute eben auch zeigen, was dann zu Problemen führt beim Thomas, dass er manchmal mehr wie Platon argumentiert und mehr wie Aristoteles. Da sind Denkschwierigkeiten drin, aber das bleibt erstmal bestehen. Und von dort her ist der Glaube eigentlich selbstverständlich, der da besteht, dass das Leben über den Tod hinausgeht, wobei dann im Spätmittelalter daraus eine ziemlich massive Angst auch vor dem Tod hervorgeht. Man hat davon gesprochen, dass das Spätmittelalter bestimmt ist durch den Triumph des Todes. Sodass dann mit dem neuen Eintreten der antiken Positionen in der Renaissance eben die ganzen alten Texte auch wieder hervorkommen.
Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Tod und Leben ist das heutige Thema, liebe Zuhörer, und wir sprechen mit dem Philosophen Professor Dr. Jörg Splett, erst uns aus Frankfurt zugeschaltet. Herr Professor Splett, wir haben in die Geschichte einen Blick geworfen, wir haben uns über Platon und seine Schüler unterhalten. Mir ist aufgefallen, das Wesen des Menschen gibt ja viele Rätsel auf. Es ist ja die Frage nach der Stellung im Kosmos, das Verhältnis auch zur Kultur und Natur, die Vereinzelung, Gemeinschaften, auch Liebe und den Tod natürlich sind die Grundfragen der philosophischen Anthropologie. Wenn wir über den Tod sprechen und betrachten den Menschen als solches, vielleicht sogar auch als Subjekt, der als gut und böse in beiden Richtungen sogar auch gleichzeitig fungieren kann, in welcher Stellung liegt denn dann genau der Tod?